Backstage, Gespräche im Off, ein Podcast von Theater Marie. Zwei Herren von Real Madrid zur Entstehung des Stücks. Herzlich willkommen zur etwas anderen Stückeinführung von Theater Marie. Mein Name ist Andrea Brunner. Ich bin Teil der Co-Leitung und kümmere mich um die Produktionsleitung und Vermittlung unserer Theaterstücke. In diesem Podcast nehme ich dich mit hinter die Bühne und auf die Proben, wo du mehr über die Theaterproduktion Zwei Herren von Real Madrid erfährst. Gestern war die technische Einrichtung. Das Bühnenbild wurde aufgestellt, Kostüme ausgepackt, Scheinwerfer gehängt, erste Lichtstimmung programmiert und der Ton eingerichtet. Heute ist der erste Probentag in Baden und die Schauspielerinnen stehen zum ersten Mal auf der Originalbühne.
Dann Gwen fragen.
Sind die apparat?
Ich sitze hier im Foyer des Kurtheater Baden mit Svenja Duscher, unserer Regieassistentin. Svenja, magst du Fußball?
Nein.
Du magst keinen Fußball?
Ich mag keinen Fußball.
Zwei Herren von Real Madrid, ist das ein Stück über Fußball?
Nein, man sieht zum Glück keine Leute, die Fußball spielen auf der Bühne. Ich würde sogar sagen, es geht im Stück dann tatsächlich nur am Rande um Fußball. Und es geht eigentlich hauptsächlich um zwei Männer, die sich kennenlernen und ineinander verlieben. Und die sind Profifußballspieler bei Real Madrid. Und ich glaube, dass sie Fußballspieler sind, ist wichtig für die Geschichte und dafür, dass es nun mal zwei Männer sind im Profifußball, die sich verlieben, was sehr untypisch ist. Oder nicht an die Öffentlichkeit gerät, aber sonst geht es eigentlich nicht wirklich um Fußball, nein.
Ich habe heute Morgen auf der Probe die erste Szene gesehen. Da begegnen sich zwei Menschen im Wald und mit der Zeit finden die heraus, dass sie beide Profifußballer sind, im selben Verein spielen, im selben Team, aber sich noch nie gesehen haben, sie überhaupt nicht kennen. Das ist doch eher absurd.
Hallo. Ich habe Sie gar nicht kommen hören.
Ich bin ja auch sehr leise gekommen.
Wie schön. Die meisten Leute gehen laut.
Das stimmt.
Außer natürlich, sie gehen über Teppich.
Ja, das wäre dann natürlich sehr leise. Ein sehr gutes Beispiel.
Vielen Dank. Aber Sie haben doch bestimmt auch ein Beispiel.
Mir fällt gerade leider keines ein.
Kein Problem. Ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp. Filz.
Was ist mit Filz? Ich komme nicht drauf.
Naja, leise gehen. Filz.
Es tut mir leid, ich komme einfach nicht drauf.
Überlegen Sie, wir waren beim Thema leise gehen, Teppiche. Und jetzt sage ich Filz.
Ich habe ein Blackout.
Das macht doch nichts. Entschuldigen Sie.
Aber nein.
Haben Sie Lust auf ein Spiel?
Um ehrlich zu sein, ich spiele in meiner Freizeit nicht.
Ach so. Entschuldigen Sie, aber bei diesem Spiel geht es nicht um Gewinnen oder Verlieren. Also, haben Sie Lust?
Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht. Probieren wir es.
Ich glaube, Leo Mayer hat eine Welt erschaffen, die unserer Welt oder unserer Realität sehr ähnlich ist und doch in vielen Bereichen ganz anders ist. Das ist zum einen dieser zärtliche, teilweise auch sehr formelle Umgang miteinander. Und eben auch, dass zwei Profifußballspieler sich ineinander verlieben können, eine Beziehung zusammen haben können und das überhaupt nicht als was Negatives angesehen wird, sondern das wird von allen akzeptiert und es finden auch alle schön. Und ich glaube, dahingehend ist Profifußball ein perfektes Setting, um einfach auch zu sagen, hey, Homosexualität ist was Normales und was Schönes und es soll doch jeder lieben, wen er oder sie lieben möchte.
Danke, Svenja. Wir hören im Hintergrund die Musik von Daniel Steiner. Magst du noch dazu was sagen, was da gerade passiert?
Also jetzt gerade befinden wir uns am Ende von der Beerdigung der Mutter.
Es gibt eine Beerdigung?
Es gibt eine Beerdigung.
Was passiert denn mit der Mutter?
Die Mutter stirbt, weil sie eine Allergie gegen Bananen hat.
Und warum isst sie Bananen?
Weil der eine Fußballspieler vom anderen eingeladen wird zur Familienweihnachten und er als Mitbringsel Bananenbrot mitbringt. Und die Mutter aus Höflichkeit dieses Bananenbrot isst und aber leider eine Allergie gegen Bananen hat und deshalb stirbt. Und danach steht die Mutter wieder auf. Die Mutter hat also nach ihrem Tod nochmal einen Auftritt.
Spoiler-Alarm.
Ja.
Nach dem ersten Probentag sitze ich nun mit Daniel Steiner, unserem Sounddesigner, und Elias Kurt, unserem Choreografen, wieder hier im Foyer. Daniel, wir haben schon einige Beispiele deiner Musik gehört als Einspieler. Mich interessiert, wie dein Soundkonzept entsteht. Wenn du das erste Mal den Text liest, klingt da schon was in deinen Ohren?
Zuerst habe ich so versucht zu vergegenwärtigen, was gibt so an Musik, die krass mit Fußball assoziiert wird. Da gibt es irgendwie diese WM-Songs und die haben auch so ihre eigene Ästhetik. Dachte ich, ach, soll ich da was aufgreifen? Und habe mich dann aber eher auf so Menschenmengen fokussiert. So, wie klingen die? Was haben die für eine Klanglichkeit? Und was für eine Musikalität steckt in Menschenmengen, sagen wir mal, in großen Gruppen von, ja, ich sag mal, Fans? Was können Menschenmengen für Laute produzieren? Und wie sind die musikalisch verwertbar?
Elias, was hat Fußball mit Tanz zu tun?
Also ich glaube, Fußball ist auch ein bisschen Tanz. Die Technik, die Fußball auf den Spielfeldern, wenn man denen zuguckt, das ist eigentlich wie ein Tanz. Also die jonglieren ja, die drehen sich, machen Pirouetten, fallen. Die Bewegungssprache ist eigentlich relativ nah am Tanz, finde ich. Auch wenn nicht die Intention der Poesie da ist vielleicht so. Man redet ja auch oft, dass die guten Fußballer fast Tänzer sind auf dem Feld. Von dem her ist es für mich eine klare Verbindung. Trotzdem war ich schon auch interessiert, von Anfang an das ein bisschen in Frage zu stellen, den Fußball darzustellen, dass der Tanz nicht unbedingt den Fußball darstellen muss, inspiriert sein kann davon, dass die Körper inspiriert sein können davon, gewisse Bewegungen auch, aber dass eben der Tanz dann Richtung Poesie oder eine andere Welt aufmacht als nur die des Fußballs. Das Stück ist ja eigentlich so geschrieben, es geht ums Milieu des Fußballs, es geht ja nicht unbedingt um den Fußball selber so, um die zwei Menschen, die zwei Männer, die in diesem Milieu leben und die da konfrontiert oder eben nicht mehr so konfrontiert sind mit einer gewissen Akzeptanz oder eben Nicht-Akzeptanz, aber im Stück ist es ja eine Akzeptanz von der Homosexualität. Und dass es eigentlich nur diesen Rahmen gibt, und das finde ich ganz schön, weil das befreit auch, nicht unbedingt von Klischees zu reden, sondern irgendwie auch weiterzusuchen, was könnte existieren, eben außerhalb diesen Normen, die wir halt immer noch leben.
Du erwähnst Klischee bei Fußball. Wie ist es mit der großen Geste oder Hymnen?
Ich meine, Hymnen sind immer so per se eine Überhöhung von irgendwas. So. Und Fußball ist ja bekannt dafür, nicht so unbedingt mit den feinen Gesten auszukommen, sondern große Gesten sprechen zu lassen. Und im Theater ist es ja auch so, dass wir irgendwie abstrahieren und überhöhen, gehört ja auch so zur Toolbox des Theaters. Und da dürfen wir uns auch ziemlich frei dran bedienen, glaube ich. Und musikalisch bewegt sich das Stück auch, oder das Stück insgesamt bewegt sich so zwischen den zwei Polen von irgendwie alles ist sehr vorsichtig, ruhig und bedacht, und auf der anderen Seite gibt es so absurde Entgleisungen und Überhöhungen. Die sind schon im Stück eingeschrieben. So, genau, und dazwischen bewegen wir uns. Also, ja. Und der Fußball kennt halt hauptsächlich ganz große Gesten, würde ich sagen. Ja.
Die Hymnen, das finde ich ein spannendes Thema, oder auch das Jubeln von Zuschauern und diese Massen, das ist etwas, das mir Angst macht. Also ich habe mal Fußball gespielt, ich habe es nicht lange ausgehalten, weil der Dialog da, wie man mich als Homosexuell auch wahrnimmt und so. Und das habe ich immer auch im Stadion gehabt, wenn ich im Stadion war. Weil das ist so eine Masse, die kommt so, die fügt sich zusammen, da kommt so ein Flow auf bei der Masse, den habe ich wie das Gefühl, das ist nicht ein Flow, in dem ich angehöre. und wo es dann auch brenzlig werden könnte für mich. Und das hatte ich immer und habe ich immer noch, wenn ich Leute im Stadion höre, die sich zusammentun, was eigentlich auch was total Schönes und Soziales ist. Und trotzdem weiß ich aber, dass da was mitschwingt für mich, das gefährlich ist. Und das einfach aus Erfahrung, ob das wirklich heute noch so ist, wahrscheinlich schon, aber ich gehe nicht mehr ins Stadion, um dem auch auszuweichen. Und ich finde auch ganz schön, dass du auch diese Massen aufgenommen hast im Sound. Mhm. Dieses Gejohle, aber eben verfremdet, dass es so einen anderen Twist kriegt, hat aber auch ein bisschen was Dunkles, finde ich, dass du auch in der Musik irgendwie mitnimmst, und das hat mich auch sehr inspiriert für die Choreografie, dass da so ein bisschen was drunter liegt, das kann man nicht so ganz abschätzen. Was ist die Power von dem?
Theater Marie produziert dieses Stück zusammen mit Konzert und Theater St. Gallen in Koproduktion mit Kurtheater Baden und Bühne Aarau. Ich stehe nun auf der Seitenbühne vom Kurtheater Baden zusammen mit Gwendolyn Jenkins, unserer Kostümbildnerin. Links und rechts von der Bühne gibt es zwei Umkleidezonen mit großen Garderobeständern mit ganz vielen Kostümen drauf. Gwendolyn, ich sehe einen Teil einer Ritterrüstung, einen Brustpanzer, hier ein schwarz-weißes Kostüm, ich denke mal 50er-Jahres-Stil, so ein Döpjes. Fußballtrainingsanzüge, Fußballschuhe, alles, was so nach Fußball aussieht. Dann aber auch in ganz tollen Stoffen High-Fashion-Mäntel. Gwendolyn, das sind ja doch ganz verschiedene Stile und Ästhetiken.
Ja, uns hat tatsächlich durch das Lesen des Stücks hat uns dieses Nebeneinander an verschiedenen Ästhetiken inspiriert und interessiert. Auch dadurch dem geschuldet ist, dass es viele verschiedene Situationen auch einfach in dem Stück gibt. Und wir wollten gerne so ein bisschen diese Art Märchenwelt oder Utopie, wie es scheint, die in dem Stück so besonders behandelt wird, in dieser Begegnung dieser zwei Menschen aufeinandertreffen lassen mit der Härte und ja, dem Druck und der Klarheit und des professionellen Fußballs und der Realität davon. Und dadurch hat sich das so ergeben, dass wir einfach dann einen Clash ein bisschen auch an verschiedenen Ästhetiken ja, herbeigeführt haben.
Genau, ich sehe hier einen Kupferstich von Don Quixote.
Diese Don Quixote-Figur, die haben wir uns ein bisschen dazu ausgedacht. Es war eben Benny, der das eingeführt hat, das Thema von Don Quixote, und das hat uns interessiert. Und da ist irgendwie in dem Stück auch so viele interessante Regieanweisungen gibt, die speziell sind und die man fast nicht weglassen kann, haben wir aus der einen Figur eine Erzählerinnenfigur gemacht und die eben dann auch mit Don Quixote verquickt, weil uns das sinnig erschien. Und dazu eben kam diese Welt des Fußballs und der Uniformierung natürlich, was natürlich ein ästhetisches Thema ist, und im Gegensatz dazu sollte es eben das besonders Individualisierte von einer relativ opulenten Mode sein, wo jeder Spieler oder Spielerin seinen eigenen Stil ein bisschen mitbringen und austoben kann. Und ja, und das in möglichst großem Gegensatz zu der Welt des Fußballs. Das war der Versuch.
Du sprichst die große Geste an, die Opulenz, die ist natürlich nur möglich, weil wir eine Zusammenarbeit mit der Theater St. Gallen haben, weil da gibt es eine Damen- und Herrenschneiderei. Wie war das für dich jetzt, eine Schneiderei zu haben, wo du einen Auftrag geben kannst?
Das ist natürlich immer total dankenswert auch und immer wieder eine schöne Erfahrung. Als Kostümbildnerin arbeitet man ja an unterschiedlichen Kontexten oft und in der freien Szene hat es gewisse Freiheiten und am Haus hat es aber eben diesen Luxus, dass man sich Sachen auch ein bisschen wünschen kann, dass man sich überhaupt die Situation hat, dass man sich einfach was ausdenkt auf Papier oder sich Sachen wünscht, die es so nicht mal schnell zu kaufen gibt oder zu finden gibt oder aus dem Fundus zu greifen gibt, sondern wo man sagt, genau so und so stelle ich mir das vor und so muss das sein. Und dann es die Werkstätten und die Gewandmeister und die SchneiderInnen gibt, die einem helfen können, das umzusetzen. Und das ist immer ein Privileg und ein Luxus und hat was sehr Schönes und Besonderes. Und vor allem, wenn es so gute Werkstätten sind wie dort.
Jetzt sitze ich in der Garderobe mit Anja Tobler. Anja, du bist eine der Spielerinnen in diesem Stück und du hast mehrere Rollen.
Ich spiele eine Paterin und eine Pressesprecherin.
Das ist aber noch nicht alles. Du hast eine ganz spezielle Funktion.
Genau, und zwar bin ich noch eine Art Erzählerinnenfigur, die Texte spricht, die eigentlich Regieanweisungen sind.
Sollte dieses Stück übersetzt werden, wovon ich ausgehe, müsste man schauen, wie die vorherige Szene gespielt wird. Der Dialog zwischen der Mutter und dem Vater basiert auf der Tatsache, dass in der deutschen Sprache Mittelfeldspieler die einzige Position auf dem Feld ist, bei der das Wort Spieler hinten dran hängt. Außer Abwehrspieler natürlich. Und Auswechselspieler.
Der Regisseur hat sich überlegt, also der Manuel Bürgin, dass diese Regieanweisungen teilweise Informationen enthalten, die in den Dialogen nicht oder ein bisschen anders enthalten sind und dass es auch teilweise sehr schöne Texte sind und hat sich deswegen entschlossen, eine Rolle zu kreieren aus diesen Regieanweisungen.
Die Kirche ist gerammelvoll, weil aus Zeitgründen 5 Beerdigungen gleichzeitig stattfinden. Die Feiertage haben ihren Tribut gefordert. Die Angehörigen sehen einigermaßen festlich aus.
Also mir gefällt sehr, dass das Stück ein bisschen ein Rätsel ist, dass man auch so ein bisschen entschlüsseln muss oder darf, oder dass es so viel zu entdecken gibt und dass es nicht so eindeutig sich jetzt mit diesen und diesen Themen befasst und die dann so durchexerziert, sondern der Autor nimmt zwei Themen, die auf den ersten Blick kontrovers erscheinen, Fußball und Queerness, und steckt die dann so zusammen zu einem Stück. Aber in dem Stück selber geht es dann eigentlich weder um Fußball noch um Queerness. Also man muss weder von Fußball etwas verstehen oder sich besonders dafür interessieren, noch muss man einen speziellen Bezug zu Queerness haben. Es geht nicht darum, dass das zwei Männer sind, die sich verlieben, sondern es geht darum, dass es zwei Menschen sind, die sich verlieben. Und für uns natürlich von außen, die wir wissen, was für ein großes Thema das ist. Leider immer noch heutzutage Queerness und Fußball, also Männerfußball, sage ich jetzt mal. Wir übersetzen das dann im Kopf natürlich ganz anders. Wir denken, ja, da muss es jetzt den großen Aufschrei geben und da muss es jetzt den großen Skandal geben. Und das ist aber gar nicht so in dem Stück. Und so dieser auch leicht absurde Aspekt gefällt mir sehr gut. Und dass man das er auch spezielle Mittel wählt, wie zum Beispiel so Reminiszenzen an frühere Zeiten durch die Sprache zum Beispiel. Oder dass immer wieder so, ich würde jetzt mal sagen, so Ikonen der Unsterblichkeit so vorkommen. Weil ich finde, es geht nämlich auch um Unsterblichkeit in dem Stück und auch die Unmöglichkeit der Unsterblichkeit und vielleicht auch die Unmöglichkeit der Liebe oder so. Und das gefällt mir sehr, dass es so rätselhaft ist und trotzdem eigentlich so oft auch so ganz klar, aber nicht einfach zu entschlüsseln.
So, ich erwische jetzt gerade Martin Butzke in der Pause.
Hallo.
Hallo. Sag mal, wir sagen jetzt immer, das Stück geht nicht um Fußball. Du bist ja wirklich unser Fußballfan. Du weißt alles über Fußball.
Naja, nicht alles, aber doch eine ganze Menge. Und natürlich erinnert das Stück an den Geruch von Sportlerwitt, von Duschkabinen, von Umkleide, von Anfangsmelodien. Natürlich denkt man über Real Madrid nach und dass man Real Madrid nicht leiden kann, weil man ja, also ich zum Beispiel Madrid, nein, auf gar keinen Fall. Der Autor schreibt ja, er wollte irgendwie eine Liebesgeschichte mit dem größtmöglichen Widerstand in der Fußballwelt zu erzählen. Und ich glaube schon, dass diese Fußballwelt dadurch auch da Bestand hat. Und ich spüre die.
Also doch Fußball.
Ja, natürlich Fußball. Alles ist Fußball. Im Endeffekt ist ja alles Fußball. Speziell Theater ist ja Fußball. Ich meine, das ist der größte kollektive emotionale Moment, den man erleben kann. Wenn plötzlich das 2:1 in der Nachspielzeit fällt, dann brüllen 40.000 Menschen und per Vorurteil homophobe Männer fallen sich in die Arme und weinen und sind glücklich. Genauso brüllt man auch irgendwie mal dazwischen, Schiri, ich weiß, wo dein Auto steht, um sich danach dafür zu entschuldigen und mit seinen Kindern an den Händen mit den Fahnen nach Hause zu gehen und zu sagen, es war toll. Und dann hat man es auch schon wieder vergessen und das Tolle ist, am nächsten Wochenende geht es wieder von vorne los.
Dann warten wir doch mal die Premiere ab, ob sich da eine Südkurven-Atmosphäre...
Ja, ich hoffe auf Choreos im Zuschauerraum. Ich hoffe natürlich auch, dass der ein oder andere Zwischenruf skandiert wird. spontanen Applaus. Also ich glaube, da wird viel passieren. Ich möchte an der Stelle noch darauf hinweisen, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Kurve nicht erlaubt ist. Auch nicht im Theater.
Dieses Stück ist für alle, die schwarzen Humor schätzen, der durchaus bedient wird. Und die das Risiko eingehen, dass ihnen auch mal das Lachen im Hals stecken bleibt, wenn tragische Ereignisse wie ein allergischer Schock mit einer humorvollen Leichtigkeit behandelt werden. Ich werde es mir ansehen. Das war Backstage – Gespräche im Off, ein Podcast von Theater Marie.